Bevor ich jetzt ein Bibelwort lese, habe ich zunächst einmal eine kurze Vorrede. Der Präsident der USA hat gestern festgestellt, dass die Erderwärmung derart zunimmt, dass das Schlimmste zu befürchten ist für die gesamte Menschheit. Er möchte dieser Sache Priorität setzen. Er will das in Angriff nehmen. Und hat erklärt, er möchte, dass die USA in dieser Klimasache eine führende Rolle spielen würde. Fand ich sehr gut, wenn verantwortliche Menschen die Schäden erkennen, die durch sinnlosen Verbrauch und durch Gedankenlosigkeit, durch Luxusleben entstehen. Er hat aber auch erwähnt vor einiger Zeit bei seinem Amtsantritt, dass er den Homosexuellen zu ihrem Recht verhelfen möchte. Erschüttert war ich sehr darüber, dass in Frankreich, obwohl die Mehrheit dagegen ist, Gesetze durchgesetzt wurden, die das befürworten und unterstützen. So ein nicht Gott gewolltes Verhalten. Leider hat auch Deutschland sich dazu entschlossen, Gesetze zu machen, wo das zugelassen, gefördert und gleichgestellt wird. Was ich irgendwie sehr schmerzlich empfand, dass man Russland, das bis auf eine einzige Stimme das abgelehnt hat, man ihnen erklärt hat, das sei Diskriminierung anderer Menschen. Ganz kurz noch, bevor ich mein Bibelwort lese. Um deretwillen hat Gott Sodom vernichtet. Die Bibel nennt uns zwei Städte. Einmal Ninive, das so schlimm sich verhalten hat Gott gegenüber, so gesündigt hat, dass Gott Gericht über Ninive beschlossen hat. Die zweite Stadt erwähnte Herr Jesus genau so, wie es war zur Zeit Lots. So wird es sein, wenn des Menschensohn wiederkommt. Wenn die Homosexualität legalisiert wird, wenn Gott so missachtet wird und zum Teil manchmal noch ein christlicher Segen dazu gegeben wird, dann sollte der noch einen Funken Bibelglaube in seinem Herzen hat, aufmerken und wissen, jetzt stehen nicht nur Flutkatastrophen und klimatische Katastrophen vor uns, jetzt kommen schwere Gerichte, weil Gott nicht will, dass der Mensch verloren gehe. Deshalb predet er zunehmend in harter Weise. Halte ein und überlege, Sünder, oh, wo willst du hin? Dir graut selbst vor deinem Wege, denn ein Abgrund endet ihm. Für die gesamte Menschheit heißt der Abgrund Armageddon. Jetzt will ich ein Bibelwort lesen. Das schildert uns die Situation von einem der genannten Städte, und zwar Ninive. Ich lese aus Jona das ganze Kapitel 4. Und ich bitte, dass wir das in dem genannten Zusammenhang bedenken. Jona, Kapitel 4. Das aber verdroß Jona sehr, und er ward zornig und betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch eilend nach Tarsis fliehen wollte. Denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Aber der Herr sprach, meinst du, dass du mit Recht zürnst? Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sähe, was der Stadt widerfahren würde. Gott, der Herr, aber ließ eine Staude wachsen, die wuchs über Jona, dass sie Schatten gebe seinem Haupt und ihm Hülfe von seinem Unmut. Und Jona freute sich sehr über die Staude. Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen. Der stach die Staude, dass sie verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach, ich möchte lieber tot sein als leben. Da sprach Gott zu Jona, meinst du, dass du mit Recht zürnst um der Staude willen? Und er sprach, mit Recht zürne ich bis an den Tod. Und der Herr sprach, dich jammert die Staude, um die du dich nicht gemüht hast, hast sie auch nicht aufgezogen, die in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern, Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist. Dazu auch viele Tiere. Es gibt einen kleinen Unterschied, den wir beachten sollten, zwischen der Stadt Ninive und der Stadt Sodom. Ich will gleich am Anfang diesen kurzen Unterschied ins Blickfeld rücken. Ninive hatte so sehr gesündigt, dass Gott sie vertilgen wollte. Die Stadt einfach mit 120.000 Menschen ausradieren. Aber da war etwas. Da war noch eine Bereitschaft zur Umkehr. Gott hat ganz genau gewusst, wenn ich deutlich und klar mit den Menschen rede, wenn ich ihr Verhalten, ihr Fehlverhalten vor Augen führe und was das Fehlverhalten für Folgen haben wird und ich als der Gott der Gerechtigkeit das nicht mehr weiter dulden kann, sonst fördere ich und schütze das Böse. Ich muss mit einem harten Gericht kommen. Aber Gott wusste auch, dass im Herzen noch eine Bereitschaft zur Buße und zur Umkehr sei. Es wäre sehr schön, wenn heute Nachmittag hier in unserer Mitte Gott bei dir und bei mir sehen würde, in was für einem Schiff wir unterwegs sind, wie die Titanic einem schrecklichen Ende zu eilen. Aber wenn er bei dir und bei mir noch echte, konsequente Hinkehr zu Gott fände. Das, was ich hier erkläre, hat sich ja nachher tatsächlich auch so herausgestellt. So schlimm und so grausam die Sünde gewesen sind, todeswürdige Sünde waren, war im Herzen doch noch etwas vorhanden, an das Gott anknüpfen könnte, um den Menschen zur Umkehr zu bringen, damit die Menschen vor einem so furchtbaren Gericht verschont würden. Und die Tiere, die darin lebten, auch noch. Also Gott will nicht den Tod des Sünders. Aber was will er? Dass er sich bekehre und lebe. Mit frommen Laufen, mit frommen Wissen, mit etwas sozialer Aktivität ist es nicht getan. Gott sieht das Herz an. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und dann wisse, ich habe Wege, Heilswege für dich. Und du sollst an den Wegen, an den Absichten, die ich zu deinem Heil mit dir vorhabe, Wohlgefallen finden. Du sollst Ja sagen zu meinen Wegen. Dann werde ich den Gerichtsengel, den Würgeengel wie in Ägypten vor dem Volke Israel abwenden. Wie? In Ägypten war es das Blut des Lammes, das Wort vom Kreuz. Die Heilsbotschaft von der Liebe Gottes ist immer noch in der Lage, den Würgeengel wegzuschieben. Unglück, furchtbare Gerichte zu vermeiden. Jetzt noch Sodom. Bei Sodom hat es keine Gnade mehr gegeben. Gott hatte zu dieser Stadt schon geredet. Sie war in Kriegsnot geraten. Die Leute wurden gefangen genommen. Und da wurde fast alles kaputt gemacht. Aber da war noch ein Lot, war da drin. Da war noch einer, ja, wie soll ich denn sagen, vielleicht nicht ein ganz klarer Auserwählter, aber ein Mitläufer, der Segen abbekommen hatte von einem Auserwählten, weil er lange sich zu einem Auserwählten gehalten hatte. Deshalb war Gott bereit, um so eines Menschen willen die Stadt zu verschonen. Aber nachdem der Krieg zu Ende war, sicher mit viel Herzeleid, sicher mit großem Schaden, großer Verlust, vielleicht hat es auch Todesfälle gegeben. Und dann geht alles grad wieder so weiter. Es verschlechtert sich die Situation in Sodom. Und die Homosexualität hat nicht eine Bedeutung, dass 40 oder 50% dafür waren. Alle, da versammelten sich alle vor dem Hause des Lots, der noch Gnade hatte, bei dem Gebete noch etwas wirken konnten. Und die versammelten sich alle, waren sicher nicht alles Täter, aber Lust haben sie gehabt. Geweidet haben sie sich an so schrecklich schmutzigen Dingen. Ich bin mir dessen bewusst, liebe Geschwister, was ich hier sage. Vielleicht hat der eine oder andere Kinder oder Enkelkinder, die haargenau auf diesem Gebiet gefährdet sind oder schon in ganz schlimme Dinge hineingeraten sind. Ich darf im Namen Jesu Christi bezeugen, dass Jesus aus solchen furchtbaren Banden immer noch retten kann. Ich habe erlebt, dass Menschen frei geworden sind auch von dem. Aber in Sodom ging es nur um das eine. Und was ich ganz schlimm finde, man wollte sich an den Boten, an den vom Himmel her Beauftragten vergreifen. Da war überhaupt kein Unterscheidungsvermögen mehr für Reinheit, was vom Himmel herkommt. Ich kann nur sagen, Lot, geh raus aus Sodom. Bleib nicht da. Gottes Güte ist so groß, dass er den Gerechten nicht mit dem Ungerechten umkommen lassen möchte. Das wollte ich, bevor ich jetzt über den Mann und seinen Auftrag spreche, den Gott ihm gegeben hat, vorausgesagt haben. Diese beiden Städte Ninive, die durch das Reden Gottes, durch Buße, durch aufrichtige Hinkehr zu Gott wieder zurechtgekommen ist. Und bei Sodom war nichts mehr zu machen, aber Gott hat Lob und Dank denjenigen, der nicht so gerichtsreif war, herausgerettet. Ich sag's noch einmal, über dem allem steht, so wie es war zur Zeit Sodoms, so wird es sein, wenn des Menschensohn wiederkommt. Wer von den lieben Gläubigen, von den sogenannten Wiedergeborenen, merkt, wie Gott sich müht in unserer Zeit, die noch herauszuholen, vor dem Gericht zu bewahren, für die gebetet wird, für die ein Abraham da ist, der nicht aufhört, mit Gott zu reden und zu beten. Obwohl dieser Abraham sich ja hätte sagen können, na mein lieber Neffe, dir gönne ich das aber. Jetzt hast du durch den Krieg alles verloren. Und was machst du? Jetzt gehst du wieder dahin. Was war das für ein Gebetskampf? Haben wir Peter gleich einer Witwe, die Tag und Nacht bittet, obwohl es so viel Ungerechtigkeit im juristischen, im wirtschaftlichen, im politischen Bereich gibt. Wo sind die Peter wie Abraham, dass Gott doch noch vielleicht Kinder oder Enkelkinder herausholen möchte, ehe das Gerichtsfeuer kommt? Ich weiß nicht, wie weit es mir gelungen ist, liebe Geschwister, den Sinn, den die Bibel meint, über diese Städte verständlich zu machen. Wie macht Gott das? Was tut er jetzt, um die Bußfertigen, um die Willigen noch herauszuholen? Und da ist Ninive für mich so eine wunderbare Lektion. Beides, die Verderbtheit des gefallenen Menschen, die Liebe unseres Gottes, wie er zurecht helfen möchte. Und dann noch, wie Gott einen Propheten auswählt, ihn befähigt, wunderbar begabt, durch Sonderlektionen, durch Zubereitungen. Denn auch ein Prophet ist ein Mensch und hat menschliche Züge, handelt menschlich. Bis ich das begriffen habe, gegen Boten Gottes nicht so herzlos zu richten, ein jeder steht oder fällt seinem Herrn. Und da kann einer noch so querköpfig sein wie der Jona und wie der Wegner. Gott hat Mittel und Wege, ihn zurechtzubringen, ihn willig zu machen, ihn bereit zu machen, die Dienste zu tätigen, die Gott haben möchte, nicht die eine Konfession vorsieht oder vorschreibt. Gott hat gesehen die furchtbare Sünde, was die Sünde in Ninive angerichtet hat. Gott hat aber auch gemerkt, ganz genau, da lässt sich noch etwas machen, weil die Behörde, die höchsten Amtsstellen noch etwas Gottesfurcht haben. Wenn die Verantwortlichen, die Obrigkeit, die für Ordnung sorgen sollen, keine Gottesfurcht mehr haben, wenn man Gott ausschließt, wie das in Europa bewusst geschehen ist, dann ist das sehr, sehr tragisch. Aber Gott wusste, ich kann in Ninive noch was machen. Ich erdreiste mich zu der Frage, kann Gott heute Nachmittag hier etwas tun, mit Hilfe seines Wortes? durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und wenn er dazu vielleicht einen ganz schwierigen Mann dazu verwendet, wie den Wegner, der ja noch schwieriger ist, als der Jona gewesen ist. Ich habe lernen müssen, den Jona nicht in anderen Leute zu sehen, den Jona bei mir zu sehen, wie viel Gott Mühe und Arbeit hat, bis ein Mensch dazu gebracht werden kann, einen Liebesdienst, einen Rettungsdienst im Auftrage Gottes zu tun. Da sprach der Herr, steht am Anfang dieses Buches, zu Jona: Geh nach Ninive. Und Gott hat die momentane Situation im Auge. Geh nach Ninive und sage: In 40 Tagen wird die Stadt vernichtet werden. Also eine Frist hat Gott gegeben. Die Buße, die Möglichkeit umzukehren, ist befristet. Einmal wird der Sach- und Hausverwalter der Ewigkeit aufstehen und die Türe zuschließen. Und dann gibt's keine Rettung mehr. Könnt ihr verstehen, dass ich als Evangelist und Missionar das brennende Verlangen in meinem Herzen habe? Rette noch, rette die Lot-Leute noch. Ach, dass doch eine Bußbewegung, eine echte Hinkehr stattfinden möchte, gewirkt durch dein Wort und durch deinen Heiligen Geist. Der Jona hatte Bedenken. Jetzt komme ich auf meinen Text, den ich gelesen habe. Das verdroß Jona aber sehr. Der neigte zum Verdruss. Also bitte, dass wir uns richtig verstehen. Verdruss gibt's gerade genug bei dir und bei mir. Und da wird wohl niemand hier in unserer Mitte sein, der nicht schon einen ordentlichen Verdruss gehabt hat. Ich habe erst gestern einen gehabt und die Tage auch. Mann, lässt Gott da Dinge zu? Ich bin zwar nicht von dieser Welt, aber ich bin noch in der Welt. Da ist etwas ganz Neues in mir, das sucht das Ewige, das Reine, das Gute. Aber ich bin noch in dieser Welt und da gibt's Druck und Enttäuschungen von allen Seiten. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe? Ich neige zum Verdrossensein wie der Jona auch. Was soll ich sagen? Wie kann Gott so einen Menschen für seine hohe Aufgabe auserwählen? Ja, das ist doch gerade gut, dass Gott solche Menschen auswählt, aber sie tauglich macht für die Aufgabe, die sie bekommen. Wenn man eine Aufgabe hat oder einen prophetischen Auftrag hat oder Gott einem zeigt, wie böse es in Ninive ist, wie böse es in Sodom ist, wenn einem Gott das zeigen kann und Gott zu einem redet, liebe Geschwister, dann muss man das verarbeiten. Man muss das, was Gott tun möchte, in seinem Sinne tun. Und da sind wir meist gar nicht fähig und tauglich dafür. Da muss Gott dem Propheten oder dem er den Auftrag gibt, erst selber eine Therapie verordnen. Oder wie in diesem Fall auch nachher. Das hat den Jona verdrossen. Ja, was hat ihn denn so verdrossen? Wenn wir jetzt einen Darwin-Lebensphilosophen hier hätte, der würde zu einem ganz anderen Resultat kommen als ich hier. Ich will die Psyche, das psychische Fehlverhalten des Menschen biblisch erklären und erläutern. Denn unter seinen Heiligen ist nicht einer ohne Fehl, sagt uns die Bibel. Ja, was hat ihn so verdrossen? Die Rolle, die er dabei zu spielen hatte, die hat ihm nicht gepasst. Ja, was hat ihm da nicht gepasst? Er sagt es hier ja. Ich gehe da rein in die Stadt und kündige in 14 Tagen Gericht an. Und du bist barmherzig und gnädig. Und wenn die Leute dann zu dir rufen, dann vergibst du ihnen und ich stehe wie ein Lügner da. Mein Ansehen geht dabei flöten. Ich wusste ja, dass du barmherzig bist. Ich soll Gericht verkündigen und du vergibst ihnen. Und welch eine Rolle spiel ich? Was wird man über mich denken und über mich sagen? Und dieses Rollenspiel, das wir gerne dabei haben, ist Gott manches Mal im Weg. Geh nach Ninive, ich habe die Leute so lieb. Jona, du hast gar keine Ahnung, ich wäre bereit, meinen Sohn zur Rettung dieser Leute kreuzigen zu lassen. Und ich möchte, wäre bereit, in meinem Sohn mich selber, denn Gott war in Christus, ans Kreuz schlagen zu lassen. Liebe Zuhörer, ich folgere daraus, so lieb hat Gott dich, dass er in Jesus Christus den Fluch, das Gericht, das du und ich verdient hättest, auf dich nehmen würde. Das ist Gott. Deshalb predigen wir Christus, den Gekreuzigten. Nicht Religion, nicht falsche Vereinigungen von Religionen. Wir wollen den Gekreuzigten Christus predigen. Und was macht dieser Jona, zu dem Gott geredet hat, dem Gott klaren Wein eingeschenkt hat, ihm deutlich erklärt hat, was seine Aufgabe ist und warum Gott ihm diese Aufgabe gibt? Er geht von seinem Standpunkt aus nicht in Richtung Ninive am Tigris, heute Mosul in Irak. Dort war die Stadt Ninive. Und da sollte er hingehen, ob es da gewisse geschichtliche und Ewigkeitszusammenhänge geben würde. Ich denke ja, aber da will ich mich jetzt nicht verlieren darin. Der geht genau in die andere Richtung. Was ist das? Eigensinn. Ach, jetzt bin ich so verletzend. Aber spürt's doch, ich meine es nicht böse. Hast du auch Eigensinn? Drängt und treibt der Eigensinn, weil du deine Rolle nicht spielen kannst? Auf falsche Wege, weg von Gott? Der geht nach Tarsis, also nicht Tarsus, Tarsis. Das war Spanien, die damalige Welt, ganz weg, ganz weit weg. Entgegengesetzte Richtung. Wie kann man so eigensinnig sein? Lieber Gott, habe ich früher einmal gesagt, wie kann man so einen Mann zu einem Boten, zu einem Propheten erwählen? Ich komme mit Jona zurecht. Und will auch mit dir, Heinrich Wegner, zurechtkommen. Und mit dir, mein lieber Zuhörer, will Gott auch zurechtkommen. Mittel und Wege hat er gerade genug dazu. Der geht da nach Haifa und Lob und Dank. Er findet ein Schiff, das seinen Wünschen entgegenkommt. Der Teufel hilft auch. Der Teufel leistet auch Hilfe, wenn man auf Fehlwegen ist. Aber das Ende ist gar nicht gut. Wenn wir uns von ihm abwenden, wird es finster um uns her. Unser Gang ist nicht mehr sicher und das Herz von Freuden leer. Der freut sich und steigt da ein. Aber da war eine dunkle Wolke über ihm. Ein Tornado war über ihm. Jetzt schaue ich in die Runde, ob jemand hier ist, über dem so ein schwerer Sturm ist, der gerüttelt und geschüttelt wird. Und wem sein Eigensinn andere Menschen noch in Gefahr bringen kann. Jona, das ist nicht gut, sage ich mir selber, liebe Geschwister. Ich habe herausgefunden, wenn ich versuche, mich richtig zu treffen, bei mir ins Schwarze zu treffen, dann treffe ich viele meine lieben Zuhörer auch. Aber nicht um kaputt zu machen, sondern um zurechtzuhelfen. Jetzt kommt ein Wirbelwind und eigenartig. Dieser Wirbelwind, der ist immer gerade da, um das Schiff herum, das nach Tarsis wollte, weil der Jona da drin war. Manchmal gibt es einen Wirbel um einen Menschen herum. Es braucht die Bibel, es braucht Gottes Wort, um herauszubekommen, um das herauszufinden. Warum ist ständig ein Wirbel um mich herum? Warum leiden andere Leute an meinem Verhalten? Mein Mann, meine Frau, meine Eltern, meine Kinder oder gar Geschwister? Und was macht dieser Kerl, verzeiht mir, ich spreche ja von mir, was macht dieser Kerl bei diesem Sturm, bei diesem Lärm, geht er runter und schläft. Mann, war das ein harter Brocken. Mann, ist das ein Menschentyp, der schläft und da oben gibt's Existenzkampf. Und da geht einer runter und sieht ihn da schlafen. Du steh auf, unser Leben ist in Gefahr. Steh auf und rufe zu deinem Gott. Wir alle beten, jeder zu seinem Gott. Herr, auf dem Schiff nach Tarsis. Da ist schon durcheinander, Spanien und Portugal und Italien. Denkt ihr, das sei alles so zufällig? Nein, nein, das sind biblisch-prophetische, ewige Weisheiten sind da. Steh auf! Erkenn den Ernst der Situation, bete. Ja, ihr könnt aufhören. Ich sage euch ganz offen, war der abgebrüht? Das ganze Problem ist wegen mir. Und er spricht ganz offen raus, ich bin die Schuld an diesem Durcheinander. Ich habe gesündigt. Ich bin auf dem Fehlweg. Ich habe eine falsche Entscheidung getroffen. Und an den Folgen bin ich zumindest mitschuld. Damit will ich nicht sagen, dass die Götzenanbeter nicht auch Schuld hatten. Aber hier geht es um Gott, um die Rettung von 120.000 Menschen. Ja, was soll man denn mit dir machen, wenn das so ein mächtiger Gott ist? Ja, gegen den wollen wir nicht sein. Und jetzt kommt das. Ich will lieber sterben, als das tun, was Gott von mir will. Nimmt mich und werft mich einfach ins Wasser. Halt einmal, Jona, wenn Gott ein Auge auf dich geworfen hat, wenn Gott etwas mit dir vorhat, dann gebietet Gott auch dem Tod. Niemand stirbt an einer Krankheit, sondern letztlich, bitte medizinisch, ist das nicht haltbar, was ich sage. Ich erkläre das ja biblisch. Aber man stirbt am Willen Gottes. Packt mich und werft mich hinaus. Ja, können wir das sowas machen? Mann, hat der Gewissenskonflikte, Entscheidungsprobleme, der auf das ganze Schiff gebracht. Ja, es wird immer schlimmer, das wird immer schlimmer. Der Sturm um dich herum wird immer schlimmer, bis Gott dich da haben möchte, wo er dich haben will. blieb ihnen nichts anderes übrig. Die haben ihn über Bord geworfen. Und jetzt hat der Sturm nachgelassen. Der hat recht gehabt, der Jona. Es ist wegen mir. Und dann hat Gott einen extra Fisch geschaffen. Denn ein gewöhnlicher kann nicht einen ganzen Mann lebend verschlingen. Gott schafft schon Situationen. Gott steckt dich in Situationen. Ja, wie soll ich ihn die beschreiben? Ist vielleicht nicht ganz hygienisch. Aber was soll ich nach Menschenmeinung fragen? Was soll ich danach fragen, ob ich schön gepredigt habe oder nicht schön gepredigt habe? Ob ich viele Versprecher dabei hatte, die Worte mal verwechselt habe? Wichtig ist, dass Gott das heute Nachmittag sagen kann, was er will. Jetzt war er da drin, da muss es furchtbar gewesen sein. Ich weiß nicht, was der Fisch alles verschlungen hat. Welche Verdauungsgase sich da entwickelt haben, das war ja ganz gewiss nicht zum Aushalten. Aber wie kann Gott einen Diener endlich so weit bringen, dass er bereit ist, einen Rettungsdienst zu tun? Er muss ihn gar kochen. Bist du schon? Ich weiß. Ihr müsst verstehen, wie ich das meine. Bist du schon gar gekocht? Was macht der Eigensinn? Ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie Gott das gesagt hat. Kann Gott dich heute Nachmittag dahin bringen? Herr, ich gehöre dir, mach mit meinem Leben, wie und was du willst. Und dann hat er gebetet, interessant das Gebet. Und ich denke, dieser Fisch, der war, ach, was hat er alles verdaut und was konnte der nicht alles ertragen. Aber wo der gebetet hat und der Jona gesagt hat, jetzt bin ich willig, jetzt bin ich bereit, Herr. Da hat er Verdauungsprobleme bekommen und der Jona war wieder draußen. Heinrich Wegner, hast du schon so etwas mal erlebt, nicht buchstäblich, aber im biblischen Sinne ja. Wo ich reif geworden bin, ja gesagt habe zum Planen, zu den Wegen Gottes, dann habe ich die Freiheit wieder gelangt. Und jetzt war der frisch beschnitten, frisch ausstaffiert, der Eigensinn, der war weg. Und jetzt geht er nach Ninive. 3 Tage war er im Bauch des Fisches und 3 Tage Reise war die Stadt Ninive zu Fuß. 1 Tage Reise ging er da hinein in die Stadt und hat ungeschminkt, hat nicht gesagt, wo kann ich Kontakte aufnehmen, wo kriege ich Rückhalt. Nein, der hat auf niemand mehr Rücksicht genommen, hat angefangen am Rand der Stadt, ist ins Zentrum, wie Gott bei ihm auch ins Zentrum gegangen ist und hat gesagt, in 14 Tagen, das ist die Frist. Und der war 1 Tagereise weit. Ich weiß nicht, wo der König saß. Dem hat man's gebracht, da ist ein Mann Gottes. Und oh Wunder, da war noch Gottesfurcht. Könnten unsere Politiker und Verantwortlichen, egal in welchem Ressort, in welchem Fachbereich, noch echte Verantwortung vor Gott haben und nimmer dem Mammon dienen um des Geldes willen. Da hat er gesagt, das ist ernst zu nehmen. Er hat einen königlichen Befehl gegeben. Kann der königliche Befehl in deinem Zentrum, in deinem Herzen stattfinden? Kehr um. Und dann hat er Buße angeordnet. Und die Stadt wurde verschont. Und der Jona stand als Lügner da. Ein Prophet, zu dem Gott geredet hat, müsste doch sagen, Lob und Dank, 120.000 Menschen gerettet. Wie beschreibt die Bibel den Menschen und seine versteckten Neigungen und Falten. Kein Psychoanalytiker ist in der Lage, so präzise und so genau die Seele zu beschreiben, als derjenige, der sie geschaffen hat, liebe Geschwister. Jetzt kommt der Text. Das war es, ja, ich gehe rein und predige Untergang. Und die bekehren sich und du vergibst ihnen. Ja, Geschwister, wie bin ich froh, dass Gott vergibt, dass er mir vergeben hat. Die Gnade des Herrn Jesu Christi ist mein Leben, mein ewiges Leben. Meine Sünden sind vergeben. Wie bin ich so dankbar und froh. Und er ärgert sich. Warum? Wegen seiner Rolle, die er dabei zu spielen hatte. Da war keine Freude. Die Liebe freut sich an der Wahrheit der Gnade und Rettung unseres Gottes. Und da hat Gott eine Therapie. Jetzt hätte Gott sagen können, aber das lässt mich Gott so richtig kennenlernen. Gut, die 120 Leute sind gerettet, sogar die Tiere. Jona, wenn du deinen Dickkopf behalten willst, wenn dir dein Eigensinn so gut gefällt, dann mach doch, was du willst. Nein, der hat ihn therapiert. Ja, wie hat er ihn therapiert? Ich nenne das Rizinus-Therapie. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Mit 6 Jahren hatte ich Bauchtyphus bekommen. Mann, war das eine schlimme Sache. Ich war ein Elendsknäblein geworden. Das hatte mich fertig gemacht. Ich konnte kein Essen bei mir behalten. Und dann habe ich damals, war das wohl noch ein bisschen anders, hat man mir Rizinusöl gegeben. Das wollte gar nicht runter. Manchmal verordnet Gott eine Medizin, die passt einem überhaupt gar nicht. Ich wollte das nicht trinken, wenn die Schwestern kamen, habe ich es aus den Händen geschlagen. Aber ich habe so gern Limonade getrunken. Dann haben sie mir eine Limonadeflasche mit etwas Limonade da drin. Habe ich getrunken, weil ich die so gerne trank. Dann habe ich mein Rizinusöl getrunken. Und das hat irgendwie die Verdauung, hat das so gefördert und gelindert, den Schmerz. Ich weiß nicht, braucht jemand heute Nachmittag Rizinustherapie? Hast du Verdauungsprobleme? Hat dein Eigensinn dir Verdauungsprobleme gemacht? Ich verdächtige ständig meine Zuhörer. Aber ihr müsst verstehen, wie ich das meine. Eine saubere Diagnose hilft Larifari nicht. Und bei der Verkündigung des Evangeliums, wenn Gotteskinder beieinander sind, da muss ganz klar und deutlich geredet werden. Das war interessant. Und wie hat Gott das gemacht? Dann ließ er eine Staude wachsen, und hat den Schatten gefunden und hat geschaut, jetzt schaue ich von Ferne zu. Ja, die haben doch Buße getan. Ja, ich will sehen, was Gott jetzt macht. Und da saß er. Und da kam der Wurm, da ist der Wurm drin. Der hat den Nerv, den Lebensnerv der Rizinusstaude. Ein Schnellgewächs, ich habe Schnellgewächse gesehen. Aber wo der Wurm gekommen ist und die Hitze gekommen ist, da war ganz, ganz schnell die Dürre da. Jona, siehst du, der Wurm heißt bei dir Neid, Ichsucht, Geltungssucht heißt das bei dir, Ehrsucht. Und dann war er wieder so weit. Herr, jetzt hat's gar keinen Sinn mehr, weil's nicht so ging, wie ich das haben wollte. Das hat mich verdrossen. Du bist nicht so, wie ich dich gerne hätte. Bruder, Schwester, ist der liebe Gott so, wie du ihn gerne hättest? Na, ich hoffe doch, dass er nicht so ist. Gott ist so, wie ihn die Bibel beschreibt. Und der Jona hat lernen müssen, dass Gott Sünde vergibt und barmherzig ist. Und so schön, schau, du hast gar nichts zu dieser Staude, die dir Schatten gespendet hat, einen oder zwei oder drei Tage. Du hast gar nichts getan, du hast sie nicht gepflanzt und gar nichts hast du getan. Und jetzt jammerst du, aber du hast keine Ahnung, was ich bereit bin für die Leute Ninive zu tun, wie große Opfer ich bereit bin. Mich soll das nicht dauern. Die Schule eines Jona, die Lektion eines Jona in uns. Wie schön, dass Gott so ist, wie er ist. Jetzt schließe ich, eine Frau sollte gesteinigt werden, weil sie über ihre Lebenswünsche, über ihr Verhalten nicht Herr sein konnte. Im Vorhof des Tempels, im Tempelbereich sollte sie gesteinigt werden, von ganz, ganz frommen Leuten. Die bringen harte Steine, harte Worte in die Versammlung. Jesus sagt, jawohl, ihr habt recht. Mose hat gesagt, solche zu steinigen. Beginnen wir damit. Machen wir doch das so, wie Mose gesagt hat. Wer ist unter euch ohne Sünde? Dann nehme den ersten Stein und werfe. Da gingen sie hinaus und war die Frau allein mit Jesus. Frau, hat dich niemand verdammt? Das ist Gott. Dann verdamme ich dich auch nicht. Jesus will dich nicht verdammen, wenn die Sünde gleich blutrot wäre. Aber komm, lass dich durch Gottes Gnade ziehen. Amen. Lasst uns stille werden, ich möchte gerne beten. Will es dunkeln, lass mir funkeln, deiner Gnade hellen Schein. Herr, es wird dunkler in dieser Welt. Aber deine Gnade ist noch da. Herr, und wir merken und wir sehen, dass unter den gesamten Menschen deine Gnade immer mehr eingeengt wird, verdrängt wird, ja missachtet wird, manchmal sogar mit Füßen getreten wird. Herr, lass aber heute Nachmittag hier diese Stätte eine Stätte des Segens und des Friedens sein. Rede du zu jedem Einzelnen. Du weißt, was der Einzelne braucht und nötig hat. Du kennst die Umgebung von uns allen. Du weißt, was so alles auf uns einstürmt. Du kennst auch unsere Grenzen und unsere Ohnmacht. Und wir wissen, ohne dich können wir nichts tun. Es steht aber auch geschrieben und die Verheißung ist da. Mit meinem Gott kann ich über die Mauer springen. Lass diese deine Gnade wirksam sein. Schenke doch deinem Wort den richtigen Nachdruck. Lass es Hilfe sein, Orientierungshilfe, ein Licht auf unserem Wege. Segne das ganze Haus. Segne dein ganzes Volk auf dem Erdenrund. Amen.
Höre des Meisters Stimme, tu, was du kannst, arbeite doch. Was du kannst, weil sind Fischlein so klein. Wird's unter sein Gebet gesegnet sein? Ist deine Kraft gering, fehlt dir's an Mut, gib ihm dein alles. Ein Talent, du.